Es gibt so viel, was man nicht muss, von der Einfachheit des Lebens. Ich habe eine riesengroße Leidenschaft für Sport. Ich liebe Fußball. Und ich liebe Fußball aus einem Grund, weil sich dort so taktische Überlegungen auf Leidenschaft, auf Motivation treffen. Das finde ich faszinierend. Und einer meiner Lieblingstrainer, der diese beiden Punkte zusammenbringt, ist Jürgen Klopp. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber das Bild zeigt schon, mit was für Leidenschaft und Motivation er seinen Job ausführt. Und wenn ich mir die so als im Fernsehen anschaue, dann denke ich mir, wow, ich wäre so gern mal eine Woche mit denen unterwegs. Mal so eine Woche mittrainieren und taktische Anweisungen umsetzen und Übungen machen und dann der große Spieltag. Du machst dich warm im Stadion und wenn dann Fans da sind, dann spürst du diese Atmosphäre. Und dann dieser Augenblick, wo der Coach, wo der Trainer zu dir kommt, dir die letzten Anweisungen gibt und dich nochmal motiviert. Stell dir vor, dieser Jürgen Klopp ist vor dir und motiviert dich. Und du weißt, jetzt geht's raus aufs Feld. Jetzt muss ich zeigen, was ich kann. Wow, das ist faszinierend. Da ist dieser Jesus und er ist genau in so einer Situation. Das sind seine Jünger und ihn. Und es ist so seine letzte Anweisung, bevor er sie raus aufs Feld schickt. So wie wir die Esther rausschicken, schickt er diese Jünger hinaus und er gibt ihnen nochmal Anweisungen und erklärt ihnen nochmal, um was es gehen wird. Und er beauftragt sie. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da wäre ich gern dabei gewesen. Stell dir mal mit die Leidenschaft von diesem Jesus vor, der dir das zuspricht, dass du hinausgehen sollst. Und ich bitte euch mal ganz kurz eure Augen zuzumachen. Und ich lese euch mein Highlight aus dieser Ansprache von Jesus vor. Und du stellst dir vor, ich bin da mit dabei. Ich höre diesen Jesus real zu mir reden. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Wow, stellt euch vor, ihr wärt einer von diesen Jüngern oder von diesen Jüngerinnen. Und jetzt geht er hinaus und tut es. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Und jetzt geht er hinaus und erlebt es. Stellt euch vor, ihr macht Kranke gesund. Ihr weckt Tote auf. In diesen Zeiten, in denen wir sind. Macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Also, als ich mir das vorgestellt habe, habe ich gedacht, wenn ich das wäre, wow, also wenn ich das alles erleben würde, ich weiß nicht, wie gut ich mich fühlen würde und wie toll ich über mich selbst denken würde. Und dann finde ich das so interessant, dass dieser letzte Teil von dieser Ansprache, von diesem Vers lautet, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht's auch. Also ich brüchte diesen Satz, dass mir Jesus nochmal sagt, hey, aber vergiss nicht, du hast es von Gott bekommen. Und gibst es jetzt weiter. Und das fand ich hochinteressant, diesen Gedanken, der da dahinter steckt, dass wir es von Gott bekommen haben. Und wenn du ins Wasser einen Stein wirfst, dann kommen da so Kreise drumherum, oder? Und dieser Vers hat in meinem Leben genau diesen Effekt gehabt, dass er so ganz viele Erkenntnisse nacheinander in mein Leben gezogen hat. Und ich will euch mal mit hineinnehmen auf diese Reise, die dieser Vers in mir ausgelöst hat. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es auch. Die jüdischen Hörer von damals, die haben dort gesagt, ja, na klar, ist doch logisch. Die haben alle mit dem Kopf genickt, weil es war ganz normal, dass ein Rabbiner seinen Jüngern sagt, okay, und jetzt bitte gebt es umsonst weiter. In einem jüdischen Kommentar, dem Talmud, steht Folgendes: Dem Rabbi war es absolut verboten, Geld für die Lehre des Gesetzes zu nehmen, das Mose frei von Gott erhalten hatte. Das Mose frei von Gott erhalten hatte. Da ist wieder dieser Gedanke, dass man was von Gott bekommt, was geschenkt bekommt, und deshalb gebe ich es weiter. Es gibt übrigens, Klammer auf, eine Ausnahme, wann der Rabbi Geld nehmen darf. Und zwar, wenn er Kinder unterrichtet. Und zwar war das damals so, dass es Aufgabe der Eltern war, die Kinder im Glauben zu unterrichten. Und wenn jemand Zeit und Arbeit investiert hat, das für die Eltern zu machen, dann durfte man Geld dafür bekommen. Es war die Aufgabe der Eltern, die Kinder im Glauben zu unterrichten. Wenn ich das jetzt mal anwende für unsere Gemeinde, dann würde das ja bedeuten, also der Paul, unser Hauptpastor, und der Uwe, der Church Manager, also die dürften nichts mehr verdienen. Aber ich als Next Generation Pastor, nein, das ist nicht der Grund, warum ich euch das erzähle, sondern ich finde das so interessant, dass man dort davon ausgegangen ist, die Eltern haben die Aufgabe, das Kind im Glauben zu unterrichten. Klammer zu. Also hier auch wieder dieser Gedanke im Talmud zu finden, dass es von Gott gegeben war. Und so war so dieser erste Kreis in meinem Leben. Wow, wir haben was frei von Gott erhalten. Und das hat eine Auswirkung auf dieses jüdische, alttestamentliche Denken bis hin zu Jesus. Und dem wollte ich mal nachspüren. Und im ersten Vers, dem ich so begegnet war, der erste Mose, da kriegt Abraham die Verheißung und er kriegt gesagt, und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben. Also Abraham bekommt hier wiederum die Verheißung, ich werde dir das Land geben. Und nach Ägypten war den Israeliten klar, wir leben in diesem Land und können das genießen, weil Gott es uns gegeben hat. Also mit so einem Denken haben sie gelebt. Dieses Denken hat Auswirkungen auf ihre Handeln und auf ihre Entscheidung. Sie wussten, sie leben in diesem Land, weil es ihnen Gott gegeben hat. Und das führt dazu, dass Gott sagt, darum soll das Land nicht für immer verkauft werden. Denn das Land ist mein, Gott sagt es hier. Und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Also Gott sagt, das Land ist mein und ihr Israeliten, ihr seid die Fremdlinge und die Beisassen. Und im Hebräischen ist das eine Formulierung für Menschen, die keinen Landbesitz haben und deshalb ihren Dienst Landbesitzern anbieten müssen, um so über die Runden zu kommen. Also der zweite Erkenntnisschritt für mich mit dem Thema war, hey, Gott sagt hier den Israeliten, ich bin der Landbesitzer. Und ihr seid die Fremdlinge, die Gäste, die Landmieter. In diesem Verständnis haben die Israeliten in ihrem Land gelebt. Überleg mal, was es bedeutet für dich und dein Leben, mit so einem Verständnis in deinem Land zu leben. Aber es geht noch weiter. In 5. Mose lesen wir, und es ist eine Ermahnung an das Volk, so hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Und ich überspringe ein paar Verse. Du könntest sonst sagen, in deinem Herzen meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Hochspannend, dieser Gedanke, denn Gott ist es, der dir die Kräfte gibt für deinen Reichtum. Als ich in Australien war, habe ich mit einer älteren Frau gesprochen. Und ich habe mich ziemlich gut unterhalten, bis ich auf einmal gemerkt hat, dass sie an ihrem Arm solche Gummibänder hatte. Und ich habe gedacht, na gut, ich bin Gast hier und so, jetzt kann ich einfach mal frech fragen, warum sie denn so Bänder anhat, ob das Mode ist in Australien oder so. Und dann lächelt sie mich an und sagt, guck, Simeon, diese Gummibänder, das ist so mein unangenehmer Reminder. Das ist meine unangenehme Erinnerung an was. Und dann hat sie mir erzählt, ja, weißt, die sind eng und die sind nicht so bequem. Und wenn ich die anhab und mal eine ruhige Stunde zu Hause habe, wo ich auf dem Sofa sitze oder kurz bevor ich ins Bett gehe, dann merke ich, oh, hier habe ich noch irgendwas. Und dann erinnert mich das Gummiband daran, oh, oh, ich wollte noch für die Betty beten. Oder ich wollte noch diese Frau anrufen. Und ich fand es so interessant, dieses Bild von diesem Reminder, von dieser Erinnerung. Das ist genau das, was Gott Israel sagt. Er sagt, vergiss deinen Gott nicht, der dir dieses alles gegeben hat. Und bis zu diesem Punkt war es für mich so, ja gut, das ist alles Israel. Das ist ja noch nicht für mich. Das ist ja noch nicht jetzt für mein Leben. Bis ich diesen Psalm von David gefunden habe. Die Erde ist des Herrn. Und was darinnen ist, der Erdkreis und die, die darauf wohnen. Und zum ersten Mal habe ich gedacht, jetzt betrifft's mich, jetzt betrifft's mein Leben, jetzt wird's ernst für mich. Und ich finde es spannend, dass er hier vom Allgemeinen ins Spezifische geht, vom Erdkreis, vom Allgemeinen und auf Spezifische, auf alle, die da drin wohnen. Also auf dich. Okay? Auf dich. Und vielleicht kannst du jetzt reagieren und sagst, aber halt, ey, warte mal eine Minute, Simi, mach mal halblang. Stopp, stopp, stopp. Ich habe alles daran gesetzt, dorthin zu gelangen, wo ich jetzt gerade bin. Und was meinst du jetzt damit, dass alles, was ich habe, eigentlich seins ist? Haben wir nicht irgendwie ein Recht drauf, die Früchte unserer Arbeit und den Ertrag unserer Mühen zu genießen? Haben wir ein Recht drauf? Meine Antwort wäre eine Gegenfrage. Ja, du darfst genießen. Aber die Frage ist, woher hast du denn das Nötigste, um all diese Arbeit zu leisten, die du geleistet hast? Wer hat dir dein Gehirn gegeben? Wer hat dir die Kraft gegeben? Wer hat dir die Gesundheit dafür gegeben? Meine Antwort darauf ist, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes für dein Leben. Also der nächste Erkenntnisschritt, und der hat mich ganz tief getroffen, ist, Gott besitzt die Erde und alles, was darin ist, einschließlich dir, einschließlich mir. Und dann ging es noch weiter. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn deines Gottes. Der nächste Schritt war, Gott besitzt also nicht nur die Erde und alles, was darin ist, einschließlich dir, sondern auch die Reichweite des Weltraums, des Universums. Und was mich so tief berührt hat von diesem Gedanken, dass Gott uns das gegeben hat, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass es göttlicher Eigentum ist, was wir haben, ist, dass es eine richtige Perspektive auslöst. Dem Volk Israel, für das Volk Israel löst es eine richtige Perspektive für ihre Beziehung zu Gott und für ihre Beziehung zu ihrem Besitz aus. Und das fand ich so spannend. Das löst in meinem Leben eine richtige Perspektive auf. Eine Perspektive in der Beziehung zu Gott. Es stellt mich in die richtige Beziehung zu Gott und es stellt mich in die richtige Beziehung zu meinem Besitz. Und Besitz meine ich jetzt nicht nur materiell, sondern auch geistigen Besitz. Du kannst dein Leben auf zwei Arten leben. Einmal mit der Perspektive des Eigentums, wobei ich und mein Leben und Besitz allein mir gehören. Das ist die eine Art. Oder du kannst es aus der Perspektive der Verwaltung leben, wobei ich und mein Leben und Besitz Gott gehören und für seine Zwecke investiert werden soll. Und ich erlebe immer wieder, dass ich in meinem Leben switche zwischen diesen zwei Perspektiven. Ich will natürlich diese Perspektive der Verwaltung leben, aber merke immer wieder, wie ich Dinge umklammer, wie ich Dinge festhalte, wo ich merke, oh, da geht es jetzt um meins, um unsers. Als ich von zu Hause ausgezogen bin, kurz davor, haben meine Eltern einen Hund gekauft. Ein wunderschöner Golden Retriever. Und ich habe es geliebt, mit ihm aufs Feld zu gehen. Und wenn ich einen Stock gefunden habe, dann habe ich es genossen, den zu werfen. Und der Hund ist hinterhergerannt und hat ihn wieder geholt. Und dann bringt er den Stock und dann war dieser spannende Moment, lässt er diesen Stock jetzt los oder nicht? Und es kam so oft vor, dass dieser Hund sich wie festgebissen hat an diesem Stock und drauf rumgekaut hat und ihn nicht mehr loslassen wollte und dran festhalten wollte. Und ich habe sagen können, was ich wollte und tun können, was ich wollte. Er hat einfach drauf rumgebissen und hat nicht weiter mir ihn wieder gegeben. Und ich fand das so ein interessantes Bild für unser Leben. Geht es uns manchmal genauso, dass wir uns auf einem Stock verbeißen, dass wir irgendwas umklammern, dass wir irgendwas krampfhaft festhalten, wo wir eigentlich merken, dass wir es loslassen sollten, wo wir Nein dazu sagen sollten, wo wir wegschieben sollten, wo wir uns trennen sollten davon? Ich kann mich falsch an etwas klammern, was ich eigentlich loslassen sollte. Und dann sammelt sich einiges an, wozu ich doch lieber Nein sagen sollte. Und wisst ihr, in meinem Leben entdecke ich das immer wieder, wenn ich mich fest falsch an etwas klammer, dann merke ich, dann mache ich mehr rein in mein Leben und überfülle mein Leben und das kann noch dazu und das kann noch dazu und merke eigentlich sollte ich Nein sagen und Raum schaffen für anderes. Es gibt sicher im Leben ein Festhalten an den richtigen Dingen. Aber es gibt auch ein Festhalten, ein verkrampftes Festhalten an falschen Dingen. Ich mache euch mal ein paar Beispiele. Also, wenn du festhältst daran, an dem Hunger nach Anerkennung, wenn du möchtest, dass alle Menschen um dich herum dich wunderbar finden, dich lieben, dich immer wieder begeistern finden, dich loben. Wenn du willst, dass all deine Nachbarn, die Menschen in deinem Quartier dich wunderbar finden. Oder wenn du immer wieder auf der Suche nach dem Optimum, nach dem Maximalen bist. Wenn es nicht anders geht als maximal. Wenn du immer das Beste willst. Und wenn du dich daran wie krampfhaft festhältst und sagst, es muss immer das Beste sein. Oder diese Angst zu versagen, dass du wie sagst, ich will keine Fehler machen. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Oder dass du sagst, ich brauche dieses Haus, ich brauche dieses Auto, ich brauche dieses Handy, ich brauche was auch immer es ist in deinem Leben. Oder diese Position oder diese Macht, wo du krampfhaft dran festhältst und eigentlich schon lang loslassen solltest. Oder vielleicht auch einen Streit oder eine Erfahrung oder einen Konflikt, wo du immer wieder auspackst, wo du eigentlich loslassen sollst. Diese Art, dieser Gedanke, der mir im Alten Testament und auch bei Jesus begegnet ist, dass er sagt, es ist von Gott gegeben, es ist göttlicher Besitz, der dir anvertraut ist. Hilft mir immer wieder, wenn ich in solchen Situationen bin, wo ich krampfhaft dran festhalten will, wo ich mich verbissen habe, loszulassen. Weil ich weiß, dass es mir von Gott gegeben ist und ich es irgendwann wieder zurückgeben werde. Weil ich weiß, es ist eine Leihgabe Gottes an mich. Das erinnert mich daran, den Besitz als das zu betrachten, was er ist, nämlich eine Leihgabe von Gott. Gott schenkt es dir. Und diesen Besitz meine ich nicht nur materiell, sondern auch geistig. Gott schenkt es dir. Und dieses Prinzip, dass Gott der Eigentümer ist, hilft mir, immer wieder loszulassen, hilft mir, immer wieder eine Freiheit in mein Leben zu bekommen, eine Leichtigkeit in meinem Leben, weil ich sagen kann, ja, es ist mir von Gott gegeben, aber es wird der Zeitpunkt gehen, wo ich es wieder abgeben werde an ihn. Und dann werde ich Danke sagen dafür. Dieser Gedanke löst zwei Aspekte aus. Einmal bin ich wahnsinnig froh, dass Gott mir was anvertraut. Wisst ihr, wir brauchen was, um was wir uns kümmern können. Es ist so wichtig für unser Leben. Aber dieser Gedanke löst auch in mir aus, ich werde mich nicht ewig darum kümmern. Es ist eine Leihgabe Gottes. Irgendwann werde ich das wieder zurück an Gott geben. All die Liebe, die du erlebst und erfährst, bekommst du geschenkt und irgendwann führt es zu einem Ende und du gibst sie wieder her. Vielleicht dein Haus, das du so wahnsinnig wunderbar pflegst und guckst, dass alles in Ordnung ist. Es ist ein Geschenk Gottes und irgendwann gibst du das wieder ab. Oder den Garten, den du so intensiv pflegst und so viel Zeit investierst und wo du genießt. Irgendwann wirst du das wieder abgeben. Oder deine Kinder. Mir hilft es wahnsinnig, dieser Gedanke zu sagen, die Kinder sind nicht meins, sind nicht uns, sondern es ist ein Geschenk Gottes und irgendwann werde ich die wieder loslassen. Oder die Eltern. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Das ist der Satz, der mich tief berührt hat, der mir immer wieder hilft zu sagen, ich lass los, ich komme in eine neue Freiheit, in eine neue Leichtigkeit hinein. Dieser Gedanke, dass Gott der Besitzer ist und uns dies alles leiht, das ist eine Aufforderung, entspannt mit Besitz umzugehen, weil er mir ohnehin nicht gehört. Er erinnert daran, großzügig zu sein, weil Gott ebenso großzügig ist. Also wisst ihr, dieser Gedanke löst in mir eine Großzügigkeit aus, obwohl ich fast ein Schwabe bin. Ich weiß nicht, was das in der Schweiz sind, aber die Schwaben sind ja sehr geizig und so, sagt man. Also das löst eine Großzügigkeit aus. Und es erinnert daran, Besitz als das zu betrachten, was es ist, nämlich eine Leihgabe. Und ich möchte euch bitten, die nächste Woche euch einen Reminder zu setzen, eine Erinnerung. Vielleicht ist es so ein Gummiband, wo du dir einfach ums Handgelenk machst. Vielleicht ist es auch was anderes. Es muss kein Gummiband sein. Aber wo du dich immer wieder daran erinnerst, dass alles, was du hast, was du genießt, eine Leihgabe Gottes ist. Und dann bitte ich dich mal zu beobachten, was es mit dir macht. Ob du merkst, dass dieses krampfhafte dran festhalten weggeht. Ob du merkst, dass es ein bisschen leichter geht. Dass du merkst, dass du in eine größere Freiheit hineinkommst. Also meine Bitte an dich, setz dir einen Reminder, wo dich daran erinnert, dass alles, was du hast, ein Geschenk Gottes ist, eine Leihgabe Gottes ist und dass du sie irgendwann wieder zurückgibst. Wir haben in dieser Serie den Bernhard Kohlmann eingebaut, der in seinem Leben schon zwei solche seelische Knockouts hatte, weil es einfach zu viel war. Und ich habe ihm diese Predigt geschickt und gebeten, dass er sich doch nochmal äußert dazu. Und das ist seine Reaktion.
Hallo, und hier ist wieder euer Bernhard mit dem Kommentar zur Predigt. Ich möchte euch ein Buch weiterempfehlen, das ist vom Timothy Keller, das heißt vom Glück selbstlos zu leben. Das hat mich sehr angesprochen. Es geht darum, um unser Ego und wie unersetzlich unser Ego ist und wie leer unser Ego ist und dass wir eigentlich alle wollen, dass wir über das Mittelmaß hinausgehen, und das ist etwas, was in meinem Leben mir viel, viel Kraft gekostet hat, weil ich immer jemand bin, der das Maximale herausholen will und der über das Mittelmäßige herausgehen will und der Angst hat, mittelmäßig zu sein, und das kostet unwahrscheinlich viel Kraft. Das nächste, was viel Kraft kostet in meinem Leben, ist, ich hungere nach Anerkennung, ich suche die Anerkennung, ich möchte anerkannt werde. Ich möchte, dass Menschen mich loben, dass sie mich gut finden. Jetzt arbeite ich halt beim Jugendamt und viele Menschen begegnen mir im Zwangskontext. Und viele Menschen sind nicht fröhlich, wenn sie mich treffen, wenn sie mich sehen. Und ich treffe Entscheidungen, wo ich den Eindruck habe, dass es für das Kind besser ist, wenn Dinge geschehen. Und dann sind Menschen darüber nicht glücklich. Und dann werde ich kritisiert in meinem Handeln und in meinen Entscheidungen. Und dann mache ich vielleicht auch Fehler. Und das ist unglaublich schwierig für mich, da damit umzugehen. Aber es ist unerlässlich. Es ist so. Und muss auch immer wieder sagen, wenn Jesus gepredigt hat, überwiegend waren die Menschen eigentlich gegen ihn, haben ihn kritisiert. Ja, das andere, was in meinem Leben so viel Kraft gekostet hat, ist diese Suche nach dem Optimale. Das fängt beim Autokauf an, das fängt hier beim Haus und Bau an. Mir fehlt die Gelassenheit, mir fehlt einfach die Gelassenheit, um zu sagen, das Haus hier ist 50 Jahre alt. Es ist kein neues Haus, es ist nicht gerade gestern gebaut worden und das Haus hat halt Flecke und es hat halt Risse. Und es ist nicht alles optimal, aber ich möchte es optimal haben und dieser Hunger nach diesem Optimale ist etwas, was einfach auch mir viel Kraft raubt und mir auch viel Kraft geraubt hat und was mir auch die Freiheit nimmt. Was ist es letztendlich? Paulus beschreibt es eben in dem 1. Korinther 3, dass er sagt, es ist mir egal, was ihr denkt, weil die Gemeinde gesagt hat, ah, der Apollos ist das und das und das, ah, der Petrus ist das und das und das, nein, ich mag den Paulus, der ist das und das. Und Paulus dann an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, es ist mir egal, was ihr von mir denkt und es ist mir egal, was ich von mir denke, weil er sagt, ich möchte diesen inneren Gerichtshof verlassen. Ja? Und ich weiß, dass es meinen himmlischen Vater gibt und ich kenne das Urteil von meinem himmlischen Vater über mein Leben. Er rechnet mir die Taten von Jesus zu. Das ist der Punkt und ich gehe als freier, geliebter Mensch aus diesem Gerichtssaal heraus. Und wenn wir das verinnerlichen könnten, würden, dann könnten wir wirklich frei leben. Dann hätte man nicht mehr die Sucht nach Anerkennung und die Sucht nach Optimierung und die Sucht und die Angst vor der Mittelmäßigkeit. Da könnten wir uns über Menschen freuen. Timothy Keller hat als letztes ein Beispiel gebracht. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Sport, Sie sind in der Eisarena und Sie laufen die Kür Ihres Lebens und Sie sitzen da und sind Erster und als letzter Läufer kommt jemand, der besser ist wie Sie. Und wenn Sie sich darüber freuen können, dass der Bessere die Goldmedaille gewonnen hat, dann sind Sie frei. Und das hat mich sehr beeindruckt und ich lerne daran und ich möchte auch frei werden von dem, weil diese Sucht nach Optimierung letztendlich ins Unglück führt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Auch hier nochmal ein Gedanke, um frei zu werden, um eine Leichtigkeit zu bekommen. Ich bitte euch, die nächste Woche wirklich mit so einem Reminder rumzulaufen und daran zu denken, dass Gott es uns gegeben hat, dass Gott es uns geliehen hat, dass wir zu Gott kommen können und er uns freispricht und wir mit dieser Leichtigkeit leben dürfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab du Dank, dass du in unserem Leben bist. Ich möchte danken für all das, was du uns gibst in unserem Leben, für all den Besitz, den wir genießen dürfen, für all das, was du in uns gegeben hast, all die Kräfte, all die Dinge, die wir können. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen. Und ich möchte dich bitten, dass wir unser Leben mit dieser Perspektive leben, dass es nicht unseres, meins ist, sondern dass es von dir uns anvertraut wurde. Und ich möchte dich bitten, dass es uns in eine Leichtigkeit, in eine Freiheit führt. Dass wir an manchen Punkten dann einfach sagen können, nein, und Raum aufmachen für Neues. Darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus, begegne du uns. Amen.